Ja, auch ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Es ist schön, mal wieder vor euch stehen zu dürfen und für euch predigen zu dürfen. Ja, ich bin euch noch eine Predigt schuldig. Dazu gleich mehr, aber wie immer habe ich euch einen Schauspieler mitgebracht, wo ich gespannt bin, ob ihr dessen Name wisst. Also ich wusste ihn nicht. Die Rolle, also ich hoffe, John weiß, wen ich suche gleich, aber kennt jemand den Namen dieses Schauspielers? Oder Alois ist auf einer heißen Spur, jetzt Achtung. Also der Name, ich vermute, den wird keiner kennen, der Name von diesem Schauspieler ist Pat Morita. Ja, ich kannte den Namen nicht, aber die Figur, die ich suche, die kannte ich sehr wohl. Ich weiß nicht, John, weißt du, auf wen ich hinaus möchte? Ja, der Film ist richtig, Karate Kid, aber wisst ihr, wie der Kollege hier heißt im Film? Ja, Otto weiß ich. Ja, Meister Miyagi, genau den suche ich. Ja, und wie ihr es schon erraten habt, ja, ich wollte heute mit Karate Kid gerne einleiten. Worum geht's in Karate Kid? Naja, dieser junge Spund hier links im Bild, das ist so ein anstrebender junger Kerl, der gerne die Kunst des Karate kennenlernen möchte. Damals so 1985 war das so richtig im Trend und der wollte unbedingt richtig gut Karate lernen. Und er sucht sich den Meister Miyagi hier rechts im Bild heraus, um von ihm so richtig gelehrt zu werden und die unglaublichen Künste des Karate kennenzulernen. Und ja, das, was er sucht, das soll er natürlich gerne bekommen bei diesem Meister Miyagi. Es wird so richtig auf Karate und Kampftechnik trainiert und so. Aber was mich immer so ein bisschen fasziniert hat, ist, dieser Junge, der lernt nicht nur diese Kampftechniken, sondern der kriegt auch noch ganz andere Lektionen beigebracht. Der kriegt zum Beispiel diese Lektion hier beigebracht. Den Boden schrubben. Ja, oder auch an anderer Stelle muss er mal die Straße fegen. Und ja, man fragt sich, warum muss er das lernen oder warum muss er das tun, um Karate zu lernen? Das ist eigentlich ganz einfach. Sein Meister will ihm einfach nur Demut beibringen. Ja, dass er nicht hier jetzt wie der große Kämpfer auftritt und stolz da alle besiegen kann, die er möchte. Nein, der Meister möchte ihm beibringen, Junge, du sollst Demut lernen. Aber es gibt auch so eine andere Lektion, die er so im Verlauf lernt und wo der Meister auch vor ihm steht. Das hat dann mit dieser Figur zu tun. Da merkt man schon, da sind ein bisschen die Gemüter vielleicht so am Hochkochen und da gibt es ja so eine Auseinandersetzung. Und der Meister stellt sich vor seinen Schüler, weil er ihm zeigen möchte, wie er im Streit mit dem anderen umgehen soll. Und auch das hier ist so eine Lektion, die der junge Schüler lernen muss, so gegen Ende des Films. Der Schüler hat versucht, so seinen Stil irgendwie durchzusetzen und seine eigenen Ideen im Kampf umzusetzen, aber er scheitert und liegt auf der Nase und merkt dann, dass er irgendwie doch dem Rat und den Plänen des Meisters folgen sollte. Und wie Arthur schon angekündigt hat, ich möchte heute mit euch über Jakobus 4 gerne sprechen. Und ich finde es interessant, denn Jakobus 4 hat genau diese Lektion, die dieser Junge in dem Film lernt, genauso für uns parat. Ja, also das Predigtthema habe ich heute mal beschrieben mit Umgang mit Streit, Demut und Pläne schmieden. Ich weiß, ist nicht die gelungenste Predigtüberthema, aber wenn ihr Jakobus 4 lest, dann werdet ihr merken, dass da drei eigentlich separate Themen angesprochen werden, die teilweise sogar sehr unterschiedlich zueinander sind. Und deswegen musste ich es auch ein bisschen umständlicher formulieren. Aber ihr werdet sehen, um diese drei Themen wird es gehen und wir werden, wie gesagt, Jakobus 4 dazu lesen. Ja, wir beginnen mal mit den Versen 1 bis 6 und da lesen wir, woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht, ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr die Schriftrede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher ist aber die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Soweit erstmal. Und das erste Thema, das merkt ihr schon, wenn Jakobus darüber spricht, es geht um Streit. Woher kommen die Streitigkeiten unter euch? Ja. Also wir haben es gesehen, es sind auch wieder recht viele Informationen, deswegen versuche ich sie mal wieder in kurz und gebündelt zusammenzufassen. Jakobus beschreibt in den ersten drei Versen, woher die Streitereien kommen. Er nennt das Wort Begehrlichkeit, er nennt das Wort Neid, Ungenügsamkeit, böse Absichten und Lüste. Ja, das sind die fünf Punkte, die Jakobus hier in diesen ersten drei Versen nennt. Das sind die Gründe, wo der Streit herkommt. Und dann in Vers 4 und 5 stellt Jakobus dann auch zwei Dinge klar. Er macht deutlich, Freundschaft mit der Welt bedeutet Feindschaft mit Gott. Ja, wenn du Freundschaft hast mit diesen fünf Dingen, die Jakobus vorher genannt hat, Neid, Begehrlichkeit, Lüste, Ungenügsamkeit, dann bedeutet das Feindschaft mit Gott. Und als zweites stellt Jakobus dar, in uns, da wohnt ein eifersüchtiger Geist. Und ich finde das so interessant, dass Jakobus das zu seiner Gemeinde sagt. Das sagt er nicht zu Leuten auf der Straße, das sagt er zu gläubigen Christen in Jerusalem. Zu gläubigen Christen in Jerusalem sagt er, Leute, in uns wohnt ein eifersüchtiger Geist. Und das tut er auch dann somit bei uns heutzutage. Aber ich finde es interessant, dass Jakobus hier nicht stehen bleibt, weil jetzt könnten wir sagen, ja gut, wenn dieser eifersüchtige Geist in uns wohnt und wir uns dann die ganze Zeit nur streiten deswegen, dann können wir ja den Laden dicht machen. Nein, Jakobus stellt uns in Vers 6 auch die Lösung vor. Und das finde ich interessant. Er sagt nämlich, nochmal Vers 6, Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Das heißt, Jakobus macht deutlich, der Schlüssel aus dem Streit, das ist die Demut. Und ich habe es mal so als ersten Punkt festgehalten. Demut ist Gottes Ausweg aus einem Streit. Das ist mal der erste Punkt. Demut ist Gottes Ausweg aus einem Streit. Und ich habe mir da die Frage gestellt, sind wir hier bereit, dann auch den ersten Schritt zu tun? Ja. Demütig zu sein, das ist immer, ja, ich habe mal gehört, in dem Wort Demut, da steckt das Wort Mut. Und man muss erstmal Mut haben, um Demut zu üben. Ja. Und es ist nicht einfach, das zu tun, aber wir sind da immer herausgefordert, sind wir bereit, den ersten Schritt zu tun. Hier ein paar Worte von Jesus aus Matthäus 23, Vers 12. Wer sich aber selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigen wird, der wird erhöht werden. Und hier habe ich eine Geschichte dazu von John Wesley, dem bekannten Prediger in England und Evangelisten. Und er hatte mal so einen Streit mit einem Menschen, der ihm sehr nahe stand und der ihm sehr eng war. Das war mit einem Diener, der für ihn gearbeitet hat. Joseph Bradford, der Diener Wesleys. Dieser Mann wäre für seinen Herrn durchs Feuer gegangen. Wenn man ihn jedoch nicht ganz freundlich behandelte, wurde er leicht störrisch. Eines Tages sagte Wesley zu ihm, Joseph, trage diese Briefe zur Post. Ja, gleich, Herr. Nach eurer Predigt will ich sie hintragen. Trage sie jetzt hin, Joseph. Nein, Herr, ich will euch erst predigen hören und nach der Predigt ist es Zeit genug, auf die Post zu gehen. Ich verlange aber, dass du jetzt gehst, Joseph. Aber ich will jetzt nicht. So, du willst nicht? Nein, Herr. Dann sind wir geschiedene Leute, Joseph. Ganz recht, Herr. Ja, also geht da recht schnell, dauert nicht lang. Darüber wurde es Abend und wieder Morgen. Da beide früh aufzustehen pflegten, so war es kaum 4 Uhr vorbei, als das gestrige Gespräch wieder aufgenommen wurde. Wesley fragte, hast du überlegt, was ich gestern zu dir gesagt habe, dass wir uns trennen müssen, Joseph? Ja, Herr. Und willst du mich nicht um Verzeihung bitten? Nein, Herr. Nicht? Weißt du, dann will ich dich um Verzeihung bitten. Und damit reichte Wesley ihm die Hand. Da war Josef geschlagen, er brach in lautes Schluchzen aus, bat um Verzeihung und blieb noch viele Jahre treu im Dienste seines Herrn. Ja, ich finde, hier wird es sehr deutlich, wie diese Demut und diese Bereitschaft, den ersten Schritt zu wagen, dazu führen kann, dass eine Beziehung heile wird, wo man dachte, das ist jetzt vorbei. Demut ist Gottes Ausweg aus einem Streit. Und wir müssen uns die Frage stellen, ist man bereit, den ersten Schritt zu tun? Ich möchte ein paar Verse mit euch mal weiterlesen. Das lesen wir dann von Jakobus 4, die Verse 7 bis 12. Und dann merken wir dann, dass das Thema auch noch ein bisschen weitergeführt wird, ein bisschen vertieft wird. Und da schreibt Jakobus, so unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Verleumdet einander nicht, Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet und seinen Bruder richtet, der verleumdet das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter, sondern ein Richter des Gesetzes. Aber einer ist nur der Gesetzgeber, der die Macht hat zu retten und zu verderben. Wer bist du, dass du den anderen richtest? Ja, auch hier wieder recht viel an Info, was wir haben. Auch hier dann nochmal die grobe oder kurze, schnelle Zusammenfassung. In den Versen 7 bis 8, da führt Jakobus jetzt den Umgang mit diesem Streit weiter aus. Er sagt oder gibt die Befehle weiter, widersteht dem Teufel, naht euch zu Gott, reinigt die Hände und heiligt eure Herzen. Ja, das sind so Aufforderungen, die er an uns bringt. Und dann geht es weiter mit Vers 9. Und hier finde ich interessant, hier betont Jakobus viermal einen Aspekt. Also viermal wiederholt er hier etwas. Ja, er drückt es immer ein bisschen anders aus, aber er meint viermal eigentlich das Gleiche. Und wenn man das viermal wiederholt, dann scheint ihm das ganz, ganz wichtig zu sein. Hier nochmal der Wortlaut. Fühlt euer Elend, trauert und heult, euer Lachen verwandle sich in Trauer, eure Freude in Niedergeschlagenheit. Und da merkt man, das ist alles traurig. Das ist alles so, fühlt sich alles so negativ an. Und wir sollen uns so fühlen. Und ich habe mir die Frage gestellt, was will Jakobus hier von mir? Was verlangt er da von mir? Warum soll ich traurig sein? Warum? Also was will Jakobus damit ausdrücken, wenn er das viermal sagt? Ich habe einen Vers gefunden in Joel 2, Vers 12. Und ich glaube, da wird es deutlich, was Jakobus hiermit meint. Aber auch jetzt noch spricht der Herr, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen. Und hier finden wir zum einen dieses Weinen und das Klagen, aber auch diesen Befehl, was Gott eigentlich hier von uns will. Er will, dass wir umkehren zu ihm. Und ich glaube, was Jakobus damit meint, ist, es geht darum, Reue zu empfinden. Reue zu empfinden und einzusehen, dass man einen Fehler begangen hat und dass man umkehren möchte zu Gott. Wenn Jakobus das viermal sagt, glaube ich, dass das ein ganz, ganz entscheidender Punkt ist, dass man diese Reue empfindet. Und ich habe es mal hier in dem zweiten Punkt festgehalten. Reue ist der nächste Schritt aus einem Streit. Versen 11 bis 12 finde ich interessant. Da spricht Jakobus jetzt das Gegenteil von Reue an. Ja, also er sagt, empfindet diese Reue, sei traurig. Und jetzt sagt er in Vers 11 bis 12, was denn das Gegenteil von Reue ist. Verleumdung nennt er hier. Das Richten, wer seinen Bruder richtet, der verleumdet das Gesetz. Wer bist du, dass du den anderen richtest? Ja, Also das Gegenteil von Reue ist, sich über andere zu erheben, anstatt seine eigenen Fehler einzusehen. Reue ist der nächste Schritt aus einem Streit. Jesus sagt es selber in Matthäus 7, Vers 3, diese bekannten Verse. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinen Augen bemerkst du nicht? Reue ist der nächste Schritt aus einem Streit. Und die Frage ist, sind wir bereit, unsere Fehler uns einzugestehen? Sind wir bereit, unsere Fehler zu erkennen und die auch vor Gott zu bringen und umzukehren? Hier habe ich eine Geschichte, die sich so auch anscheinend tatsächlich zugetragen hat vor 180 Jahren. Es geht darum, dass hinter dem Rücken anderer geredet und gelästert wurde. Ich kannte eine ähnliche Geschichte, wusste aber nie, ob die stimmt, aber diese hier scheint es so wirklich gegeben zu haben. Ist ein bisschen mehr Text, also muss ein bisschen länger vorlesen. Muss ich von hier lesen. Genau. Die geschwätzige Helga hatte mal wieder ein großes Unheil angerichtet. Durch ein Gerücht, das dank ihrer unermüdlichen Zunge im ganzen Ort die Runde machte, waren sich zunächst zwei angesehene Bürgersfrauen in die Haare geraten. Es breitete sich auf beiderseitige Verwandtschaft aus, bis sich im Ort schließlich zwei Parteien gegenüberstanden und das Feuer der Zwietracht hell aufloderte. Diesmal war es besonders arg geworden und Helga fühlte sich etwas schuldbewusst. Es war ihr nicht wohl zumute und sie bereute es, ihrer Zunge so freien Lauf gelassen zu haben. Aber das machte das Ganze nicht ungeschehen, außerdem bedauerte sie lediglich die Folgen ihrer Handlungsweise, nicht aber ihre Schwatzhaftigkeit selbst. Eine derartige Reue hat natürlich wenig Wert, da sie nicht nur nicht die Gewähr bietet, dass die verwerfliche Tat das nächste Mal tatsächlich unterbleiben wird. Die Lage wurde schließlich so brisant, dass der Bürgermeister des Städtchens, der ein sehr kluger Mann war, in die Angelegenheit eingriff und zwischen den streitenden Parteien vermittelte. Dann aber wollte er Helga endlich einmal eine Lehre erteilen und ließ sie zu sich rufen. Man kann sich vorstellen, dass ihr Gewissen schlug und sie nur schweren Herzens der Einladung folgte. Sie rechnete mit einem strengen Verweis, wenn nicht gar mit einer gerichtlichen Klage. So klopfte sie am nächsten Tag sehr zaghaft, wie es sonst nicht ihre Art war, an die Tür des bürgermeisterlichen Amtszimmers und trat bescheiden ein. Wie groß war aber ihr Erstaunen, als ihr der Bürgermeister nach kurzem Gruß, ohne viel zu sagen, eine Schublade seines Schreibtisches öffnete und ihr einige reife Distelköpfe entnahm, die er Helga aushändigte. Er gab ihr dabei die Anweisung, den Samen dieser Disteln vor den Mauern der Stadt auszustreuen und am nächsten Tag wiederzukommen, um ihm die Ausführung des Auftrags zu melden. Damit war sie entlassen. Helga konnte sich nicht genug über die sonderbare Arbeit wundern, die ihr befohlen worden war. Im Übrigen war sie aber froh, so gut davongekommen zu sein und begab sich hinaus auf die Felder, wo sie den Distelsamen weisungsgemäß ausstreute. Am nächsten Tag erschien sie wieder beim Bürgermeister und berichtete: Ich habe getan, wie ihr befohlen habt. Der Bürgermeister nickte, dann gebot er: Ihr geht wieder hinaus auf die Felder, lest den Samen auf, den ihr gestern aufgestreut habt, und bringt ihn zurück, aber wohlgemerkt, nicht ein Körnchen darf fehlen. Helga starrte den Bürgermeister entsetzt an, denn sie glaubte, er habe plötzlich den Verstand verloren. Endlich brachte sie stotternd hervor: Aber Herr Bürgermeister, was verlangt ihr da? Das ist doch rein unmöglich auszuführen. Der grauhaarige Bürgermeister sah die Frau ernst an, als er ihr erwiderte: So, das ist unmöglich, meint ihr? Wisst ihr aber auch, dass ihr seit Jahr und Tag viel Schlimmeres ausgestreut habt als den Distelsamen, den ihr gestern in die Felder warft? Gerüchte, die meist jeder Grundlage entbehrten, Verdächtigungen, die den guten Ruf anderer Menschen untergraben haben, versteckte Anspielungen auf die Geheimnisse eurer Mitbürger, das alles habt ihr in den Wind gestreut, wie gestern den Distelsamen. Diese Aussaat hat Wurzeln geschlagen und beginnt, eine schlimme Ernte zu zeitigen. Wer soll all die unnützen Worte, die ihr im Laufe der Zeit gesprochen habt, auflesen und unschädlich machen können? Ihr selbst könnt es nicht und auch ich bin dazu nicht imstande. Selbst wenn es mir gelingt, den Streit zu schlichten und das Schlimmste zu verhüten, bleiben doch Verbitterung und Argwohn in den Herzen zurück. Das bisherige Vertrauen zwischen den Familien ist zerstört, vorläufig wenigstens, vielleicht sogar für immer. Wie wollt ihr das jemals vor Gericht verantworten? Helga war völlig niedergeschmettert und konnte nichts erwidern. Der Bürgermeister aber fuhr mit milderem Ton fort. Es hat wenig Zweck, euch Vorwürfe wegen des Vergangenen zu machen. Das lässt sich nicht mehr ändern. Aber lasst euch dies zur Warnung dienen und hütet eure Zunge. Es könnte sonst sein, dass ihr selbst einmal an der Ernte eurer bösen Saat teilnehmen müsst. Die Schwätzerin stand völlig geknickt vor dem Bürgermeister, dass er sich eines Lächelns nicht erwehren konnte. Für heute mag dieser Verweis genügen, sagte er und fuhr fort. Sobald ich aber noch einmal erfahre, dass ihr einen neuen Klatsch in die Welt setzt, dann lasse ich euch an den Pranger stellen, damit alle Einwohner sehen, wer seine böse Zunge nicht im Zaume halten kann. Helga versprach hoch und heilig, sich bessern zu wollen. Und da der Chronist hier seinen Bericht abbricht, nehmen wir an, dass sie ihr Wort gehalten hat. Ja, hier wird berichtet von einer Frau, die einen Punkt hatte, wo sie hätte Reue empfinden können und sich hätte entschuldigen können, aber das nicht getan hat. Und dann aber vom Bürgermeister aufgezeigt bekommen muss, hey, Reue ist der Schritt aus diesem Streit. Und die Frage ist, ob sie bereit war, ihren Fehler einzugestehen. Am Ende hat sie die Kurve gekriegt, aber ich finde, daraus können wir auch für uns lernen und uns die Frage stellen, sind wir bereit, unsere Fehler uns einzugestehen? Und diese Frage stelle ich auch ganz bewusst in unsere Situation als Gemeinde hinein. Haben wir Reue gezeigt in der Situation, in der wir jetzt waren? Und sind wir auch bereit, unsere Fehler einzugestehen? Wo haben wir die Fehler gemacht? Wo haben wir vielleicht schlecht geredet über den anderen? Reue ist der nächste Schritt aus dem Streit. Und sind wir bereit, unsere Fehler einzugestehen? Ich möchte mit euch noch das dritte Thema anschauen. Und da lesen wir die Verse 13 bis 17 dazu. Und da merken wir, jetzt auf einmal kommt ein ganz anderes Thema. Hat überhaupt nichts mit dem Streit oder Streitthema zu tun, was wir gerade eben hatten, sondern kommt jetzt völlig anderes Thema. Und hier schreibt er, wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und auch wisst ihr nicht, was morgen sein wird, denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist. Danach aber verschwindet er. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartige Rühmen ist böse. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Ja, wir sehen Verse 13 bis 17. Jakobus schneidet ein ganz anderes, neues Thema an. Ja, es geht um das Thema Pläne schmieden. Und ich finde das so, also wenn ich diesen Text so lese, ja, wir gehen als junge Leute hier in die und die Stadt und wollen jetzt Handel und Gewinn treiben. Ich finde, das spricht so richtig in unsere Zeit heutzutage rein. Ja. Muss ich nur vorstellen, so ein paar junge Studenten, die gerade das Studium abgeschlossen haben und dann denken, so und jetzt ziehen wir in die großen Städte, erfinden die und die App oder haben die und die Idee, machen, Start-up-Unternehmen auf. Ja, das ist ja richtig Trend gerade bei uns heutzutage. Ja, das spricht so richtig in den Zeitgeist von heute rein, dieser Bibeltext. Das ist aktueller denn je. Ja, und wir merken, Jakobus spricht genau dieses Pläne-Schmieden, dieses eigenmächtige Pläne-Schmieden an. Und hier heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt Handel treiben und Gewinn machen. Ja, und hier wird deutlich, hier verlässt man sich auf sein Können, auf seine Pläne, auf sein Vorhaben. Die sind ja so gut und so schlau und das ist absolut sicher, dass wir da Gewinn machen und das beste Leben dann daraus haben. Aber stattdessen zeigt Jakobus auf, Leute, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Ja, bei dem einen, da steht das Wir im Vordergrund und bei Jakobus steht der Herr selbst im Vordergrund. Und es ist klar, es sind und bleiben alle menschlichen Pläne immer noch abhängig vom Willen Gottes. Und den können wir nicht dahingehend beeinflussen. Wenn Gott sagt, nein, es ist nicht dran, für dich ein Startup-Unternehmen ins Leben zu rufen und Millionen zu machen. Wenn Gott das sagt, dann wird es auch nicht passieren. Ja, wir sind und bleiben abhängig vom Willen Gottes. Sprüche 19, Vers 21, finde ich, passt hier sehr gut dazu. Ein Mensch macht vielerlei Pläne in seinem Herzen, aber der Ratschluss des Herrn hat Bestand. Auch Sprüche 16, Vers 9 in ähnlicher Weise. Das Herz des Menschen erdenkt seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Ich habe es mal so als dritten Punkt formuliert. Unsere Lebensplanung ist immer abhängig vom Willen Gottes. Vor allem, wenn wir als Kinder Gottes Gott nachfolgen wollen. Unsere Lebensplanung ist abhängig von seinem Willen. Jakobus warnt sehr deutlich davor, diesen Sachverhalt nicht zu beachten. Er schreibt in Vers 16, jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartige Rühmen ist böse. Also Jakobus gibt dem Ganzen einen Namen, es ist der Übermut, dieser Stolz. Man denkt sich, ich habe so einen tollen Plan, mein Startup ist so genial und damit werde ich der erfolgreichste Mensch in Deutschland oder auf der Welt damit. Das ist Übermut. Und solch ein Rühmen ist böse. Die große Frage ist natürlich, was sollen wir denn stattdessen tun? Ja, wenn wir nicht groß Pläne schmieden sollen, was ist denn dann die Marschrichtung? Hier Sprüche 16, Vers 3, kommt ein paar Verse vorher von dem, den ich vorhin gerade zitiert habe. Da schreibt er, befiehl dem Herrn deine Werke, so wird dein Vorhaben gelingen. Du willst, dass deine Vorhaben gelingen? Dann schau, dass sie in Übereinstimmung mit den Werken, mit den Wegen des Herrn sind. Das ist die Lösung. Befiehl dem Herrn deine Werke, so wird dein Vorhaben gelingen. Unsere Lebensplanung ist immer abhängig vom Willen Gottes und daher sollen wir unsere Wege dem Herrn anbefehlen. Das ist das, was wir aus Jakobus hier lernen können. Ich habe zum Abschluss drei Geschichten. Das erste wäre mal das hier. Keine Angst, ich möchte nicht kritisieren, dass man Sport macht. Das ist nicht meine Absicht. Aber ich möchte mal so ein paar Beispiele aus der Welt zeigen, was man da so kennt und man sich so denkt, was der richtige Weg ist. Da haben wir einmal das Beispiel vom Verleger Rodale, ein eifriger Verfechter von gesunder Ernährung. Er behauptete im Alter von 72 Jahren, dass er 100 Jahre alt werden würde. Am gleichen Tag, als er die Vorhersage in der New York Times erschien, teilte er in einem Fernsehinterview mit, dass er sich außergewöhnlich gut fühle und seine Knochen so stark wie noch nie seien. Minuten später brach er zusammen und starb an den Folgen eines Herzinfarkts. Ähnliches Beispiel vom Autor Jay Fix. Er war ein Verfechter von Jogging zur Vorbeugung von Krankheiten an den Herzkranzgefäßen. Obwohl er sich solche Mühe gab, gesund zu leben, starb er im Alter von 52 Jahren an einem Herzinfarkt. Ironischerweise während eines Dauerlaufs. Zwei Beispiele, die zeigen, wie trotz gegenteiliger Bemühungen der Tod früher kam als erwartet. Ignoranz und Gesundheitshysterie angesichts der Realität, dass unser Leben begrenzt ist und wir das Maß unseres Lebens nicht bestimmen können, hilft nicht weiter. Wie gesagt, ich möchte nicht kritisieren, dass man Sport macht. Ich selber mache viel Sport und ich liebe es, Sport zu machen. Aber der Fehler ist, wenn ich Fitness als mein Heil ansehe und denke, das ist die Lösung, das ist das Allerwichtigste und nur das kann mich glücklich machen und mir ein langes Leben bescheren. Ich glaube, das ist ein Fehler, so zu denken. Weil das bestimmt immer noch Gott, wie alt du wirst und wie fit du sein wirst. Das bestimmt immer noch Gott. Ich möchte euch ein positives Beispiel aber noch am Ende geben, nicht nur hier diese Negativbeispiele haben. Und das hat mit diesem Mann hier zu tun. Weiß die Jugend noch aus der Kirchengeschichte, wer das ist? Ah, wissen wir nicht. Hudson Taylor ist das. Ja. Der Mann, der in China war Von Hudson Taylor, finde ich, der hat hier ein recht gutes Beispiel gegeben, was es bedeutet, dem Herrn seine Wege anzubefehlen. Hudson Taylor vernahm einige Monate nach seiner Bekehrung eindeutig und klar den Ruf, gehe du für mich nach China. Dieser Befehl wurde gleichsam der feste Grund unter seinen Füßen, das große Wunder, aus dem er lebte. Er wurde für ihn zur Verheißung, gehe du nur den Weg, bahne ich schon. Als er vom Pfarrer jenes Dorfes ein Buch über China leihen wollte, erzählte er ihm, dass Gott ihn berufen habe, sein Leben dem Missionsdienst in jenem Lande zu weihen. Und wie gedenken Sie, dorthin zu gehen? Fragte der Pfarrer. Ich antwortete, erzählt Hudson selbst, dass ich das noch gar nicht wisse, dass es mir aber so vorkäme, als sollte ich es machen wie die 12 und die 70 in Judäa, nämlich gehen ohne Tasche und Beutel, nur abhängig von ihm, der mich aussenden, der auch für alle meine Bedürfnisse sorgen würde. Dann legte er freundlich die Hand auf meine Schulter und erwiderte, ach, mein Junge, wenn Sie ein wenig älter sind, dann werden Sie klüger sein. Solche Gedanken waren ganz gut in den Tagen, da der Herr selbst auf Erden war, aber nicht jetzt. Älter bin ich seitdem geworden, so fügt Hudson Taylor hinzu, aber nicht klüger. Und ich bin mehr als je überzeugt, wenn wir die Weisungen unseres Meisters befolgen und seinen Verheißungen glauben, so werden wir finden, dass sie auch für unsere Zeit noch ganz passend sind. Dieser Mann wurde der Bahnbrecher des Evangeliums in China, der Begründer der China-Inland-Mission. Ein Mann, der sich gesagt hat, ich will meine Wege dem Herrn anvertrauen. Ja, wir haben in der Jugend mal Hudson Taylor uns dann angeguckt, was er da geleistet hat. Und im Nachhinein kann man sagen, das wird wohl bis in die Millionen gegangen sein an Menschen, denen er geholfen hat. Also nicht zu seinen Lebzeiten, aber das, was dann noch alles danach kam, das kann sehr gut in die Millionen gegangen sein. Und dieser Mann hat gesagt, ich will meine Wege dem Herrn anvertrauen. Und dann kann man sehen, was Gott aus einem alles machen kann, wenn man so auf den Herrn vertraut. Unsere Lebensplanung ist immer abhängig von Gottes Willen. Und daher sollen wir unsere Wege dem Herrn anbefehlen. Ich möchte zum Schluss nochmal die Punkte zusammenfassen. Als erstes haben wir festgestellt, Demut ist Gottes Ausweg aus einem Streit. Oder habe ich falsch umgestellt? Und sind wir bereit, den ersten Schritt zu tun? Als zweites haben wir festgehalten, Reue ist der nächste Schritt aus dem Streit. Und sind wir bereit, unsere Fehler einzugestehen? Und als dritten Punkt, als ein bisschen Sonderthema nochmal, unsere Lebensplanung ist immer abhängig von Gottes Willen. Und daher sollen wir unsere Wege dem Herrn anbefehlen. Amen.